hier trotzdem wahrscheinlich. Offenbarung 7.
Es interessiert mich immer, dass wir noch beten. Es ist ja heute so, dass durch die Leute leiser gesprochen wird. Komischer Widerspruch. Wenn man sich fragt, wie haben die das vor, im letzten Jahrhundert gemacht, dass die vor 20.000 Menschen etwa der Spurgeon im Crystal Palace in London gepredigt haben, haben die ohne Lautsprecher fertig gebracht. Wir sind schon ein armes Geschlecht geworden, dass heute im kleinsten Saal, so wie hier, schon ein Lautsprecher steht. Aber deshalb brauchen wir es hier vielleicht nicht, wenn es irgend geht. Sonst müssen sie immer melden, wenn es zu schlecht ist. Offenbarung 7. Danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendwo. 40.000, die versiegelt waren aus allen Stämmen Israels, aus dem Stamm Juda 12.000 versiegelt, aus dem Stamm Ruben 12.000, aus dem Stamm Gad 12.000, aus dem Stamm Aser 12.000, aus dem Stamm Naphtali 12.000, aus dem Stamm Manasse 12.000, aus dem Stamm Simeon 12.000, aus dem Stamm Levi 12.000, aus dem Stamm Issachar 12.000, aus dem Stamm Zebulun 12.000, aus dem Stamm Josef 12.000, aus dem Stamm Benjamin 12.000, versiegelt. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Die riefen mit großer Stimme, die schrien, heißt noch im alten Luthertext, ist richtig. Die schrien, wörtlich da. Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer der Ältesten fing an und sprach zu mir, wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze, denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das spielt ja heute eine große Rolle, auch immer wieder in den öffentlichen Publikationen. Wie geht das eigentlich mit der Welt weiter? Wie läuft die Sache aus? Was ist die Zukunftsaussicht, die unsere Welt hat? Und da hat uns ja das letzte Mal das bewegt, was uns gezeigt wird in den 6 Siegeln, die da geöffnet wurden. Und wir haben gesagt, das ist eigentlich nur eine gedrängte Übersicht über das, was nachher in den Kapiteln 8 noch einmal im Detail geschildert wird, was an Leiden über diese Welt hinweggeht. Aber es ist gut, dass dazwischen immer wieder gezeigt wird, die Weltgeschichte mündet letztlich ein in das große Ziel, das Gott mit der Welt hat. Und das möchte die Bibel sagen. Es ist ein Trostbuch, das immer wieder zeigen will, am Ende bringt Gott seine Herrschaft herbei. Und das ist das große Ziel, auch durch alle Wirren der Welt hindurch, vollendet Gott seinen großen Plan, nämlich er sammelt seine Gemeinde und er führt sie durch in seinen Frieden. Ich habe Ihnen ja früher schon auch einmal das empfohlen, dieses Buch von dem Bunyan oder Bunyan, wie man sagen will, Bunyans Pilgerreise. Das hat uns ja schon als Kinder angesprochen, wie das Christenleben eine sehr komplizierte und schwierige Wanderschaft ist auf das ewige Ziel hin. Das hat dieser Kesselflicker in Bedford damals niedergeschrieben in seinen langen Gefängnisaufenthalten, wo man ihn wegen seiner Glaubenshaltung eingesperrt hat. Und das ist sicher gut so, dass wir immer dieses im Auge behalten, unser Leben läuft auf die große Zukunft Gottes hin. Nun hat sich das gerade so ergeben, mir war das selber nicht bewusst, dass die Predigt am Sonntag, die ich gehalten habe über Offenbarung 21, sich mit heute berührt. Und vielleicht ist das manchmal ganz gut, wenn wir wieder einen solchen Blick bekommen für die Ewigkeit. Es ist wirklich so, dass wir verkümmert sind, wenn wir nicht eine Sehnsucht nach der Ewigkeit haben. Durch all das Schöne, was wir auch heute an diesem Frühlingstag wieder sehen, soll doch unsere Erwartung groß sein, dass wir mehr oder weniger, lang oder kurz, die Ewigkeit vor Augen haben. Wie wenn wir das Lied singen, geh aus, mein Herz, und suche Freud, und dann die schönen Ewigkeitsverse, die dann kommen. Der Blick geht weiter auf die Vollendung der Welt. So schön auch das ist, was Sie im Urlaub in diesem Sommer wieder sehen werden, an schönen Seen und Bergen und herrlichen Plätzen im Walde. Sie sagen, das ist alles nur ein schwacher Vorgeschmack von dem, was Gott mir bereitet hat, wenn ich bei ihm bin, in seinem Frieden. Dass er uns heimholt, dorthin in dieses große Ziel. Und sagen Sie sich ruhig auch immer wieder vor. Das war mir am Sonntag wichtig, dass Sie sich nicht von den Spöttern die Freude nehmen lassen an der Ewigkeitssehnsucht. Das war lange Zeit ganz verpönt. Mein Vater, der ja sein Amtszimmer im Neuen Schloss hatte, damals im Kultusministerium, hatte immer so einen Spruch gehabt, den mein Bruder ihm da aufgemalt hat. Mach mir stets süße deinen Himmel und bitter diese schnöde Welt, gib, dass mir in dem Weltgetümmel die Ewigkeit sei vorgestellt. Aber mein Vater ist dann so mit beiden Füßen in dieser Welt. Er hat so unheimlich gern in seinem Beruf gearbeitet und hat sich auch so gern eingesetzt im öffentlichen Leben, dass er abends von seinem Schreibtisch nicht zu lösen war. Er war selten vor 11 Uhr von seinem Schreibtisch nachts aufgestanden. Aber das war ihm doch wichtig, dass er über allem die Ewigkeit vor Augen hat. Und das ist wichtig bei all dem, dass wir hier in dieser Welt unseren Platz haben und hier treu dienen wollen, müssen wir doch sehen, es ist alles nur ein Vorgeschmack. Und ich habe das dann erlebt, wie er mit 57 Jahren plötzlich wegen einem ärztlichen Befund dann kurzfristig ins Krankenhaus musste und er eigentlich wusste, es ist sehr ernst, hat er in 3 Stunden seinen Schreibtisch aufgeräumt und hat seine gesamte Berufsarbeit abgeschlossen und hat gesagt, ich bin bereit, wenn Gott mich ruft. Und ich habe oft gedacht, ob ich so wegtreten könnte, wenn man auch seine Aufgaben so liebt. Hat dann oft noch im Delirium dann in den letzten Tagen seines Lebens von der Neuordnung des europäischen Schulwesens gesprochen, was seine Branche war. Aber das hat ihn irgendwie auch noch bewegt. Und doch hat er so deutlich gesagt, wenn Gott mich ruft, dann gehe ich. Und ich musste ihn damals ins Krankenhaus fahren und wie er da vom Amt herunterkam, dachte ich, wie geht das? Und es ist vielleicht schon wichtig, dass wir uns alle darauf rüsten. Und dass wir uns bewusst machen, es ist immer so, dass wir die Nähe der Ewigkeit gar nicht bedenken. Man hat gerade eben vor kurzem bei einer Taufe in unserer Kirche, wo ich dann die Angehörigen grüße und dann sagt der Vater, das ist meine andere Familie, meine Tochter, der Schwiegersohn ist gerade gestorben, sage ich, wie alt war, 42. Und so alles auf nächstem Raum, was man erlebt an Leid und Schrecken. Die schwere Beerdigung, die Rolf Hille gemacht hat mit dem 7-jährigen Buben, der da vor wenigen Wochen ums Leben kam. Dass wir doch das alles nicht so schnell wegschieben. Wir leben doch direkt auf unmittelbarer Tuchfühlung mit der Ewigkeit. Ist mein Leben mit Gott geordnet, bin ich bereit, es geht doch zur Vollendung. Für uns glaubende Leute muss das doch eine Freude sein, auch wenn wir in der Welt leben. Aber dass wir wissen, das ist die Vollendung. Auch wenn es durch manche schwere Tiefen des Todestals hindurchgeht, es geht heim zu Jesus, der mir die Stätte bereitet und der mir so viel Zusagen gegeben hat seines ewigen Lebens. Ich habe sie an einem Büchlein zusammengestellt, der Tag ist nicht mehr fern. Und ich war selber überrascht, wie hier einmal eine Frau, von der ich gar nicht gedacht hätte, dass sie ihr Leben so ordnen will, vielleicht gar nicht so zu den Kirchgängern gehört hat, die hat mich gefragt, nachdem ich weiß, welchen Befund ich habe, möchte ich sie einfach fragen, was ist jetzt wirklich dran? Und da habe ich ihr dieses Sterbebüchlein gegeben, wo ich die Bibelworte und Liedverse zusammengestellt habe. Und die hat mich immer ganz fröhlich begrüßt und gesagt, das ist ja so schön, wenn man das so richtig vorher lesen kann. Also nicht als Trauernder, sondern für sich selber. Die Bibelworte vom ewigen Leben. Die sind so große Zusagen, dass man wirklich alle Angst verlieren kann. Jetzt wollen wir das mal an unserem Abschnitt durchmachen. Es sind zwei Abschnitte, von Vers 1 bis Vers 8 und von Vers 9 bis Vers 17. Ich meine ja immer wieder, es sind Aussagen, die sich auf das Gleiche beziehen. Ich habe Ihnen schon mehrfach gesagt, es gibt Ausleger, die die Offenbarung anders auslegen, die sagen von Vers 1 bis Vers 8, das bezieht sich auf Israel, und von Vers 9 bis auf Vers 17 bezieht sich auf die Gemeinde aus den Heiden. Ich glaube, dass das nicht richtig ist. Denn im Vers 9 steht auch von dieser Gruppe da, dass das eine Schar ist aus allen Nationen und Stämmen. Und mit Stämme sind sicher nicht die Stämme der Indianer gemeint, sondern die Stämme Israels. Aus allen Nationen und Stämme sind Israel-Stämme, und Völker sind in der Bibel immer, für so ein kleines Übersetzungsproblem, aber im Griechischen völlig klar, sind die Heiden, die Nichtjuden. Deshalb meine ich immer wieder, ist das eine verzwungene Auslegung, sondern der Johannes hat ja sicher auch nicht die ganze Offenbarung in einem Stück gesehen. Wahrscheinlich war das an einem anderen Tag, hat es ihm Gott wieder gezeigt. Und dann wird wieder angeknüpft, wird es von einer anderen Seite gezeigt. So wie wir Dinge einmal aus der Perspektive sehen und aus der Perspektive, so wie ich meine, die Leiden sind nicht immer wieder unterbrochen durch eine neue Begegnung mit Gott, sondern hinter diesem Ablauf der schrecklichen Geschehnisse dieser Weltgeschichte ist schon die neue Gemeinde vor dem Thron Gottes versammelt. Ich habe ja immer wieder Ihnen auch das betont, dass ich das aus der Schrift nicht anders verstehen kann, als dass jetzt schon die Schar der Vollendeten vor dem Thron Gottes steht. Und Paul Deidenbeck, der sagt immer in einer Gebetsgemeinschaft: Herr, grüße die vollendete Gemeinde. Du hast schon die Verbindung zu denen. Grüße sie. Sie sind schon bei dir. Hinübergegangen in deine vollendete neue Welt. Es ist die unsichtbare Welt, die uns umgibt. Die Welt der Nähe Gottes. Aber jetzt, was ist dann mit den Versen 1 bis 8? Da steht zuerst von einem schweren Sturm, der über die Erde blasen soll. Sie haben das doch gerade in dem Dorf Saragossa in den USA gesehen, wie das ist, wenn so ein Wind bläst. Wir kennen das ja nicht. Ein Wind, der unheimlich rütteln kann und alles umwirft. Das ist also ein Wind der Zerstörung, ein unheimlicher Sturm, der über die Welt fegt. Und da wird erzählt, dass Gottes Boten, die Engel, diesen Sturmwind festhalten, dass er noch nicht zerstören kann. Sehen Sie, diese kleinen Details in der Offenbarung sind so tröstlich, dass auch die Zerstörungsmächte der Welt von Gott gehalten und gebremst sind. Sie können nicht wüten, ohne dass Gott sie freigibt. Andere haben auch darauf hingewiesen, man könnte in dem Bild des Sturmes auch die dämonischen Geistesströmungen sehen. Die sind ja manchmal wirklich wie so ein ganzer großer Wirbelwind, der die Menschen erfasst. Viele von Ihnen haben das ja mitgemacht, wie man sich diesen Strömungen kaum entziehen kann. Das wird auch wieder so sein bei den letzten Strömungen, die dann der Antichrist bringt. Aber es ist interessant, auch diese großen Geistesströmungen sind von den Engeln Gottes gehalten. Diese dunklen Mächte können nicht tun, was sie wollen, sondern nur das, wozu sie Gott freigibt. Und Gott lässt sie frei, weil das Wesen dieser Welt noch offenbar werden muss als eine gefallene Welt. Aber für uns ist das tröstlich. Gott hat sie in seiner Hand, und wir dürfen ihn auch bitten, dass er sie halte, dass er uns bewahre vor dem Blasen über die Erde, über das Meer. Das ist immer das, ein Ausdruck von dem Völkermeer. Das werden wir mit der zunehmenden Bevölkerungsexplosion immer stärker sehen, dieses unheimliche, mächtige dieser großen Masse Menschen. Und bei Bäume ist auch immer wieder in der Bibel, es klingt ja immer hinter, so dahinter ein bisschen an, nicht, das hat nichts zu tun mit unseren Bäumen, sondern ist sicher ein Bild für die Gerechten, die wachsen an den Wasserströmen, für die Menschen, die mit Gott im Bunde stehen. Und diese Winde können nicht zerstören. Und dann kommt im zweiten Vers einen anderen Engel, der wieder mit großer Stimme schrie. Schade, dass da in meiner Bibel jetzt rief steht. Der schrie mit großer Stimme und sagt, Die Zerstörungen dürfen noch nicht beginnen. Zuerst muss die Gemeinde versiegelt werden. Und dieses Siegel bedeutet ja von Gott her einen Schutz, eine Bewahrung, eine Sicherung. Und das ist so tröstlich, dass Gott seine Leute festmachen kann. Sonst würde es uns Angst werden. Wie kann man denn durch die ganzen schweren Zeiten durchkommen? Aber das ist gemeint, dass der Herr sie versiegelt. Wie versiegelt er sie? Indem er uns festhält. Nichts kann mich aus der Hand Jesu reißen. Meine schwache Glaubenshand wird in ihn gelegt befunden, dass mich auch kein Todesbann ewig von ihm trennen kann. Also ich bin versiegelt, das heißt, ich bin von ihm bewahrt und behütet. Spielt auch jetzt eine wichtige Rolle in der Fürbitte für unsere Kinder und für die kommende Generation, dass die Bewahrung Gottes sie schütze. Sie wissen, dass es ja eine religiöse Gemeinschaft gibt, eine christliche Gemeinschaft, die sehr viel Wert auf diese Versiegelung legt und daraus eine Handlung, ein Sakrament gemacht hat und sagt, nur wenn diese kirchliche Zeremonie an uns vollzogen wurde, aber hier ist nicht von einer kirchlichen Zeremonie die Rede. Es war Schlimmes, dass die kirchlichen Organisationen immer gleich ihren Machtanspruch mit solchen Bibelworten begründen. Hier geht es darum, um etwas, was Gott tut, er schützt uns. Das ist mir immer schwer, dass diese kirchlichen Einrichtungen da so viel dann binden und Spaltungen hervorrufen. Dieses Wort kommt ja noch einmal in Epheser 1, Vers 13, wo es auch heißt, wir sind, als wir gläubig wurden, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Das heißt, der Heilige Geist macht unseren Glauben fest. Natürlich, sonst kann ich ja gar nicht Jesus bekennen als einen Herrn. Sonst ist mein Glaube immer wankend, wenn nicht der Geist Gottes mir das festmacht. Und das ist für uns ein Trost, dass man durchkommen kann durch all die schweren Nöte der Zeit. Denn von menschlicher Kraft her ist das nicht möglich. Da ist jetzt in München aufgetreten ein Professor aus Russland, der jetzt selber lange, seit 81 in Straflagern war, der aber, ich glaube, er ist Psychologe und der am meisten gegen das protestiert hat, was mit politischen und religiösen Straftätern, wenn man so nennen will, in der UdSSR passiert. Und er redet so erschütternd, wenn Sie es einmal, vielleicht sehen Sie es irgendwo im Fernsehen oder im Radio, hören Sie es oder lesen Sie es in der Zeitung, erschütternd, was da mit Menschen gemacht wird, die gesund sind und die hier in diese chemischen Behandlungen hereinkommen. Und da kann man wirklich nur noch sagen, Herr, bewahre du das Herz dieser Menschen. Denn das kann man ja nicht wehren. Man kann ja durch alle Medikamente einen Menschen direkt spalten in seinem Bewusstsein. Und das ist hier der Trost. Es ist so, dass Gott dafür sorgt, dass sie nicht schaden können. All diese Zerstörungsmächte, und es war die Zahl derer, die versiegelt wurden, 144.000. Das bedeutet ja, die Zahl der Vollkommenheit, 12 mal 12 sind 144. Und diese Vollzahl ist natürlich eine symbolische Zahl. Auch hier gibt es eine religiöse Gruppe, die eine Zeit lang sehr geworben hat. Das waren die Zeugen Jehovas, die gesagt haben, jetzt ist die Zahl fast voll. Wir haben noch ein paar Plätze zu bieten. Manche Leute hat es sehr gelockt. Es ist natürlich hier ein Ausdruck, dass Gott nicht abzählt, aber deutlich, dass es eine Auswahl ist. Es ist nicht richtig, wenn Leute behaupten, es werden eben doch alle selig. Und dann sagen sie, aber ich glaube an die Allversöhnung, die steht ja nicht hier. Sondern steht eben da, dass eine Zahl aus der Masse der Menschen versiegelt wird. Und nicht alle werden versiegelt. Und es ist immer so, dass diese Gedanken sind Spekulationsworte, wo es sagt, aber wenn Gott, dann muss er doch. Das steht aber nicht in der Bibel. Die Versiegelung erfolgt an einer Zahl, die Gott kennt und die Gott festmacht. Herr, lass mich bei dieser Zahl dabei sein, auch wenn es nur wenige sind. Ich will dabei sein. Die Jesus gehören, sind in der Hand Gottes und werden durch die schweren Zeiten hindurchgetragen. Also, ich bin jetzt bald 50 Jahre alt. Und frage mich manchmal, wie das eigentlich wird, wenn ich überlege, was in unserer Zeit, in meinem Leben, an geistiger Verwirrung in den christlichen Gemeinden Platz gegriffen hat. Wie viele Leute heute unverhüllt sagen, dass das biblische Wort keine Bedeutung für ihr Leben hat, dass die Gebote Gottes frei nach Lust umgedeutet werden können. Da graut mir schon, wie eigentlich der Abfall des Glaubens weitergeht, denn in diesen Lehrraum strömen alle möglichen heidnischen Ideologien ein. Ich hatte einen Besucher jetzt aus Afrika da, der im Entwicklungsdienst ist, aber auch viel in Evangelisationsarbeiten, der sagte, ich wundere mich, dass bei euch in Deutschland das gesamte Heidentum praktiziert wird, mit dem wir eigentlich in Afrika kämpfen. Ich will da eigentlich in der Gemeinde gar keine Stellung dazu abgeben, wenn ich auch so schreckliche Entwicklungen sehe. Bis hin, dass in unserem Gemeindeblatt zu diesem Sonntag ein positiver Bericht über den New Age Vortrag kommt. Er hat sich an alles gewöhnt, man regt sich überhaupt nicht mehr auf über diese Verführung. Sie haben es ja bei Walter Schmidt gehört, wie das im Wesentlichen unseren Glauben zerstört und verfälscht, sodass wir einfach sehen müssen, dass wir wirklich bewahrt bleiben. Dass wir bewahrt bleiben beim Wort, bei der Liebe zu unserem Herrn und vor allen falschen Einflüssen, die uns von ihm wegtreiben, auch unsere Kinder und Kindeskinder bewahren können, die kommende Generation. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil, wo noch einmal Näheres beschrieben ist von diesen Versiegelten. Ich meine, es bezieht sich auf die gleiche Gruppe. Ich kann das nur als einen gewaltsamen Versuch ansehen, das zu trennen. Aber ich will damit niemand streiten. Ich meine immer wieder, das lohnt auch einen Streit nicht. Wir wollen aus der Bibel das nehmen, was wir verstehen und wollen uns daran freuen. Auch hier wieder eine große Schar, die vor dem Thron Gottes steht. Aber die Schar kommt aus allen Nationen. Das heißt nicht, das sind alle Menschen. Absolut nicht, sondern eine Auswahl aus den Nationen. Es werden nicht alle errettet. Alles andere ist wieder den Wortsinn dieser Stelle. Aber das ist wichtig, dass in der Schar vor dem Thron Gottes Menschen aus allen Nationen sich finden. Und das ist ja immer wichtig, dass wir an diesem Ziel weiterarbeiten. Heute Morgen war der Gerhard Kern bei mir. Ich kenne ihn, manche war Missionar in Brasilien, ist Brasilianer geworden. Und der hat gesagt, sie haben jetzt in Brasilien mit einer Mission begonnen, die sich der 70 Indianerstämme annimmt, die bisher das Evangelium noch nicht gehört haben im Amazonasgebiet, in den schrecklichsten klimatischen Verhältnissen. Und da wollen sie jetzt 20 Missionare aussenden und in wenigen Jahren alle erreichen, damit dieses Ziel bald erfüllt wird. Die Sammlung der Gemeinde aus allen Völkern. Denn dann ist nichts mehr, was dem Kommen Jesu entgegensteht. Dann ist der Plan Gottes erfüllt und solange kann die Welt nicht vollendet werden, bis diese Gemeinde aus allen Völkern da ist, wo überall Vertreter vor dem Thron Gottes stehen. Darf ich nochmal erinnern an diesen denkwürdigen Vorgang, als unsere Hofacker Kirche 1950 eingeweiht wurde, hat der damalige Prälat Hartenstein diesen Vortrag über Weltmission gehalten, einen heute noch sehr lesenswerten Vortrag. Und da hat er gesagt, dass wir ganz nah in der Endzeit stehen und hat als Beweis angegeben die Sammlung Israels. 1948 wurde der Staat ausgerufen. Ich würde das heute im Jahr 1987 nur noch mehr bestätigen. Und dann sagte er, dass drei große Staaten noch keine christliche Gemeinde hätten. Das war damals die Mongolei, Afghanistan und Saudi-Arabien vielleicht. Wir rechnen heute natürlich auch noch mit den kleineren Völkerschaften und sagen, es sind noch 16.000 Völkerschaften, in denen es keine Gemeinde gibt. Aber es ist erstaunlich, dass die Aufgabe noch so groß ist. Und wir sehen unter Mission nicht bloß das als Aufgabe, das ist auch wichtig, dass man Menschen Medizin bringt und Salben und Hilfe, sondern dass man ihnen das Evangelium bringt, dass man ihnen Jesus predigt, dass sie zum Glauben kommen können.
auch wenn es ein sehr schwerer Dienst ist. Unsere Christa Weber hat ja viele Kraft ihres Lebens in diesem schweren Dienst unter den Bergstämmen in Thailand gegeben. Und die stehen als Sieger vor dem Thron Gottes mit den weißen Kleidern, das heißt, sie sind im Siegesstand, sie haben überwunden, sie sind hindurch. Warum ist das denn so? So wie die Fußballer, verstehen Sie, wenn sie kommen und sie haben gewonnen, wenn endlich die 90 Minuten vorbei sind oder wenn ein 10.000 Meter Langstreckenläufer da durchs Ziel durch ist und dann hält er die Arme hoch, ich hab's geschafft, was war denn so schwierig? Durch die Trübsale der Welt hindurchzugehen und seinen Glauben zu bewahren. Das nehmen wir oft so leicht. Herr, lass mich meinen Lauf vollenden. Der Paulus hat gesagt, Gott ist mir beigelegt, die Krone der Gerechtigkeit, dass er seinen Lauf so geführt hat. Es ist wichtig, dass wir aufpassen, dass der Teufel uns nicht zu Fall bringen kann. Der wird alles probieren, um nur möglichst viele wegzubringen von diesem Ziellauf. Was ist das passiert? Unglückliche Freundschaft, zu viel Arbeit im Beruf, man hat die geistlichen Fragen weggedrückt, was eine Versuchung des Lebens und der Glaube ist weggestorben, weggegangen, dass ich dieses Ziel erreiche. Und es ist nicht bloß eine Schwierigkeit für die, die durch die Leiden gehen, etwa durch die Verfolgung, sondern auch die durch andere Leiden gehen, dass ich mich nicht versündige an Gott. Viele von Ihnen wissen das auch, es sind ja sehr viele hier in unserer Bibelstunde, die eine ganz schwere Last zu tragen haben, gesundheitlich oder beruflich oder menschlich. Und da hat mir auch jemand diesen Tag gesagt, ganz gefährlich, es war ganz hilfreich, kein Selbstmitleid. Kein Selbstmitleid. Denn das ist auch die Gefahr, dass man vor lauter Selbstmitleid das Ziel aus den Augen verliert. Ich muss überwinden. Das war ja auch am Sonntag so wichtig. Wer überwindet, der wird das alles ererben. Ich will mich nicht aufhalten lassen an diesen Dingen, die mir heute so schwer sind. Und ich weiß, wie schwer das ist, wie das die letzte Kraft von Ihnen fordert. Aber Sie stehen da und sagen, er hat uns durchgebracht. Darum beten Sie ihn an. Es war so groß, ich hätte oft aufgegeben. Ich hatte keinen Mut mehr, aber er war da und hat mich wieder auf das Ziel hindurchgeführt. Und Sie beten ihn an. Das wird in der Ewigkeit das Größte sein, der Dank und der Lobpreis Gottes, der uns in Jesus durch alle diese schweren Strecken unseres Lebens getragen hat. Und dann kommen diese Fragen, dieses kurze Interview, weißt du auch, woher die gekommen? Ja, die sind gekommen aus der großen Drangsalszeit, aus der großen Bedrängnis, aus einer schweren Zeit, die wirklich Menschen zerreißt. Diese große Trübsal, das müssen Sie jetzt wissen, das ist nie eine große Zeit, wo man am Ende sich gefällt. Das ist auch das Missverständnis, das wir oft meinen, die Märtyrer, das waren doch eigentlich starke Leute. Sondern das Schwere ist ja, dass sie in diesen ganzen tiefen Nöten an sich selber zweifeln. Also muss man vielleicht sagen, wie das oft auch Leute erzählt haben, Wilhelm Busch hat es oft erzählt, aus den langen Haftzeiten im Hitlerreich, die er da durchgemacht hat als Evangelist und Jugendpfarrer, wie er sagte, da versinkt man so in der Schwermut, dass man sich dauernd fragt, bist du nicht ungeschickt, bist du nicht bloß ein Streiter? Und alle anderen sagen ja auch, du hast provoziert und deine Kinder müssen die Schmach tragen und möchtest jetzt nicht doch aufgeben und lieber Frieden schließen, den Mund halten. Musst du denn immer der sein? Die anderen, die sind doch auch friedlich und warum musst du dich anlegen? Das sind sicher die schlimmsten Versuchungen, dass man auch an sich selber zweifelt. Und ich kann nur sagen, Herr, ich falle in deine Arme. Das Kämpfen ist auch nicht leicht. Und auch in den ganzen Fragen, die heute die Gemeinde Jesu betreffen, ist das oft eine Frage, die einen treibt. Soll man denn überhaupt in den Streit sich begeben? Soll man denn widersprechen, wo die Ehre Jesu gelästert wird? Soll man einfach sagen, ach lass doch. Soll man den Kampf gehen? Die große Trübsal ist doch, dass man in diese ganze schwere Zerreißprobe hineingehen muss mit dieser Welt, wo man nicht mehr weiß, was richtig und was falsch ist, wo man nur noch auf Jesus schauen kann und der kann einen durchtragen. Und dann heißt es auch, dass sie ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes.
Habe ich einmal erlebt, dass da einer sehr drüber gespottet hat. Man könne Kleider nicht im Blut waschen. Aber es ist doch klar, was gemeint ist. Sie haben auch sich versündigt. Sie waren nicht vollkommen, sondern sie haben durch die Vergebung Jesu überhaupt nur bestehen können. Gerade die Märtyrer sind nicht die strahlenden Helden, sondern sie sind ganz notvolle, schwierige Persönlichkeiten mit allen Mängeln und Fehlern, auch mit so und so vielen Sünden. Das sind keine vollkommenen Leute. Ich kann sie nicht selig sprechen, sondern sie sind selig gesprochen des Blutes Lammes. Alle die Märtyrer. Das ist jedenfalls evangelische Vorstellung, was Heilige sind. Und diese Vorstellung kann sich nur auf die Bibel berufen. Aus der Trübsal, durchgekommen durch die Vergebung Jesu. Und sie stehen nun vor dem Thron Gottes und dienen ihm. Und Gott, der über ihnen zeltet, der über ihnen sein Zelt ausbreitet, wird sie weiden. Sie wird nicht mehr hungern noch dürsten. Die Sehnsucht hört auf und das Unerfülltsein hört auf. Es wird auch nichts mehr sie belasten und stechen. Da müssen Sie immer bei der Sonne dran denken, dass sie doch unheimlich zusetzen kann. Das weiß der Urlauber nicht unterm Sonnenschirm, wie da die Hitze, die Sonne als ein Feind auch empfunden wird, die einen wirklich völlig die Kraft rauben kann. Denn das Lamm, das ist wieder dieses Wort vom gekreuzigten Jesus, wo Zinzendorf einmal gesagt hat, das sei wichtig, wie man vom Lamm spricht, ob das nur ein Wort ist oder ob es bei uns dann wirklich das alles zum Klingen bringt. Das, was Jesus für uns erworben hat, der wird sie weiten und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und dann komme ich noch einmal an diese Stelle, die uns schon am Sonntag aus Offenbarung 21 bewegt hat, dass Gott alle Tränen von den Augen abwischt. Sie müssen sich noch einmal vorstellen, der heilige Gott, der Gott, der so zürnen kann über dieser Welt, der die ganzen Schreckgerichte loslässt, der hat kein größeres Ziel, als ihnen die Tränen aus den Augen zu wischen. Da überschlagen sich die Bilder, wie da vom heiligen und großen Gott gesprochen wird, der so freundlich mit uns umgeht und der letztlich nur uns allein trösten kann. Es ist, soll vielleicht das Letzte sein, ja, dieser Abschnitt, das Schönste, was Sie auch in einem Sterbezimmer noch lesen können. Wir dran denken, auch immer wieder im Gedenken an die Lieben, unsere Frau Schmierer und all die Lieben, durch den Kampf hindurch, ach, jetzt ist ausgeruht, jetzt ist sie daheim. Und dann ist das groß, wenn man das mit Bewegung noch einmal liest, in den Frieden Gottes gegangen, heimgeholt zu ihm und ausgerungen, auch über den Schrecken und den ganzen Lasten des schweren Heimgangs. Es ist schön, wenn Sie oft nach diesem Wort greifen und auch in der Trübsal Ihres Lebens, sondern Trübsal, gell, nicht in dem Trübsalblasen, sondern in der Bedrängnis Ihres Lebens, einfach aufschauen und sich freuen an der Ewigkeit Gottes und geborgen sind in ihm. Ter Stegen hat auch das Lied gedichtet, Welt, du bist uns zu klein, wir gehen durch Jesu Leiden hin in die Ewigkeit, es soll nur Jesus sein. Wir sehen die Antwort auf die vielen Fragen unseres Lebens wirklich erst vor dem Thron Gottes. Auch der schöne Vers, den Sie alle mal in Ihre Bibel reinschreiben. Immer gut, wenn Sie dahinter so eine ganze Sammlung haben von Versen und Worten, die Ihnen wichtig werden. Die hat man dann in einer Stunde der Traurigkeit schneller zur Hand. Da hat man so ein paar leere Seiten und legt sich Blätter oder Kartonchen rein. Noch eine kurze Zeit, dann ist gewonnen, dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen. Dann will ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Das ist unsere Freude und wir wollen es uns abgewöhnen, dass wir die Schrecken des Todes als die schockierenden plötzlichen Erlebnisse empfinden. Wir wissen nicht, was Gott mit uns vorhat. Wir wollen oft davon reden. Es kann heute sein mit mir oder mit Ihnen und es kann morgen sein mit Ihnen oder mit mir. Und dann wollen wir bereit sein. Heim zur Ewigkeit, dass ich nur den Lauf vollende. Und wenn wir dann Besuche machen, geht es gar nicht um Blumensträuße und Säfte oder was man da bringt. Es geht dem anderen zu helfen, dass er nicht müde und matt wird auf dem Weg zum Ziel. Denn das ist schon schwer, wenn man da tagelang liegt und niemand ist da, der mit einem betet. und der sich um einen nimmt. Ich bin so dankbar, dass unsere Frau Wertz meine Lücken füllt im Krankenhaus, wo ich so selten bin, und da unten in Bethesda sich der Kranken annimmt. Denn das ist der Dienst, den Blick frei zu machen auf die Ewigkeit Gottes. Wenn die Ärzte nichts mehr haben und nichts mehr helfen können, ist auch die Frage, ob wir nicht immer vielleicht den Ärzten sagen, sie bräuchten sich nicht bemühen und noch etwas tun, damit was getan ist, sondern da ist jemand, der bereit ist. Wenn der Herr ihn ruft, und dann darf man auch dem Tod Raum geben, weil der Herr uns mitten im Sterben heimholen wird zu sich. Und er wird uns nicht im Tode lassen, sondern zum Leben rufen. Wie ich immer wieder betonen. Ich hoffe, dass diese Punkte Ihnen jetzt ein wenig geholfen haben.